Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die erste Staffel Ringe der Macht ist abgeschlossen und eieiei, es gibt einiges zu diskutieren. Wir haben wieder einen Spoiler-Talk für euch. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen. Filmpalava.
Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir bequatschen heute, ich sag mal, das Ende der Ringe der Macht Staffel, beziehungsweise auch einen kleinen Rückblick auf diese ganze Episodenliste, sag ich mal. Mit dabei ist wie immer der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tom.
Und ich möchte verkaterte Grüße nach München bestellen. Hallo Marcel.
Hallo Tom, hallo Niklas. Ja, es ist Samstag früh. Ach, schwierig.
Schwierig, ja. Staffel 1 ist durch und ich würde erstmal allgemein von euch wissen, in ganz kurz und knapp, was haltet ihr von der gesamten Staffel? Wie enttäuscht seid ihr, wie begeistert seid ihr, wovon seid ihr begeistert und wovon nicht so?
Soll ich starten?
Ja.
Ich starte. Ich bin mit in die Staffel mit doch überraschend positiven Eindrücken gestartet. Also ich fand die ersten beiden Episoden damals überraschend gut. Und man erkennt das auch ein bisschen an unseren Titeln von den Herr-der-Ringe-Folgen. Ich glaube, der erste Titel war besser als befürchtet. Mhm. Allerdings muss ich sagen, das jetzt ganz kurz und knapp zusammengefasst, hat mich die Staffel über die 8 Episoden immer weiter verloren. Und ich muss sagen, ich glaube, ich bin gerade am Tiefpunkt tatsächlich angekommen. Man vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was natürlich fantastisch ist, ist bei der Serie, ist die Produktion, was gerade Look und Sounddesign angeht. Aber was Story und Writing angeht, hat die Serie meiner Meinung nach große Probleme. Und das ist so ganz kurz gekapselt mein Eindruck der ersten Staffel.
Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Also ich finde auch vom Look her und auch vom Sound her macht es eigentlich echt Spaß, wenn man sich darauf fokussiert. Das ist schon sehr, sehr gut produziert, da kann man überhaupt nichts sagen. Die Story ist noch mein Problem. Ich finde, es gibt, wie gesagt, positive Ausnahmen. Also es gibt Sachen, die für mich durchaus so in Ordnung sind. Aber ich habe jetzt auch die letzten Folgen mehr mit dem Anspruch geschaut, okay, ich will jetzt nicht mehr irgendwie eine episch tiefgehende Herr-der-Ringe-Story, sondern ich möchte mehr unterhalten werden. Also dadurch, was den Niklas halt sagt, dass so ab der Mitte ungefähr klar war, so viel Wert wurde offenbar nicht auf eine sehr nachvollziehbare Storyline gelegt an einigen Stellen, habe ich auch einfach meine Erwartungshaltung dem ein bisschen angepasst. Und wenn du das ein bisschen anpasst, dann hat man schon Spaß mit der Serie. Also wie gesagt, sie ist gut gemacht und es gibt auch viele optisch wirklich imposante Szenen. Und ich muss auch sagen, weil du gerade sagst, du bist jetzt auf deinem Tiefpunkt gerade, ich habe eigentlich tatsächlich jetzt Lust auf Staffel 2, was aber eigentlich nur am Ende liegt, weil ich am Ende dann schon mit den Ringen und mit wirklich dann Mordor habe ich irgendwie wieder Bock bekommen. Also auf dieses Universum und jetzt so richtig Mordor und jetzt wird so richtig unterschieden zwischen Gut und Böse. Von daher, ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass das in Staffel 2 eigentlich ganz interessant wird.
Oder dass sie sich vielleicht erst auch ein bisschen Kritik, die insgesamt bekommen, gehe ich ja stark von aus, dass sie sich das auch nochmal so ein bisschen zu Herzen nehmen. Es kann ja sein, es gibt ja immer mal wieder so Produzenten und sowas, die dann doch auf die Fans hören und da, sage ich mal, so ein bisschen hinterher arbeiten in diese Richtung. Aber es ist schwierig. Ich bin auf eurem Level relativ genau. Ich muss auch sagen, ich fand die Mitte schwächer als das Ende. Aber ich finde, also beim Ende scheitert es am Writing. Das finde ich auch. Für mich wirkt das ein bisschen so insgesamt jetzt, als hätten die sich sehr, sehr viele Gedanken am Anfang gemacht, wie kann diese ganze Storyline aussehen und haben dann aber irgendwelche Schnipsel genommen, um das da reinzupressen, um das hier in die Staffel zu bekommen, haben da was rausgeskippt, da was reingepackt und insgesamt wirkt es für mich nicht mehr stimmig genug. Also für mich ist die Serie also insgesamt absolut gut, also die ist keine Katastrophe. Aber man guckt da ja mit dem Herr-der-Ringe-Auge auf, drauf. Ach, schönes Zitat. Und da ist dann doch die Enttäuschung irgendwie da. Weil man sieht ja dieses Potenzial, was da sein könnte. Und das, was man ja in Nuancen auch definitiv in der Serie hin und wieder sieht, Wo die, finde ich, in Einzelaspekten das Herr-der-Ringe-Feeling von der alten Trilogie aufbringt. Aber das schafft die halt nur in viel zu wenigen Nuancen und ja. Daher insgesamt eher ein bisschen enttäuscht.
Ich finde, dass tatsächlich hier Ansätze in der Serie gemacht wurden und offensichtlich am Anfang Ideen hier waren, die wirklich interessant sind. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie die am Anfang zusammensaßen und gesagt haben, okay, das ist eine Idee, die wir gerne verfolgen würden. Was wäre denn, wenn Sauron das und das machen würde? Oder was wäre, wenn Galadriel das und das machen würde? Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt würde ich in diesem Raum sitzen und sagen, das klingt wirklich interessant. Das sollten wir verfolgen. Das klingt nach einer Idee, die eine interessante Geschichte und auch mal ein bisschen anderen Ansatz verfolgt. Und dann fehlt es aber in der Umsetzung an tatsächlich, ja, den Fähigkeiten, das so rüberzubringen oder das so zu kapseln, um das konsistent in einer schönen Geschichte zu erzählen, finde ich. Also man merkt das überall, die Ideen, die da herrschen, aber zumindest mir ist es dann in der Umsetzung und auch in der Stringenz und in der Konsequenz, was passiert, ist es bei mir dann gescheitert und hat nicht funktioniert. An vielen, vielen Punkten.
Ich finde eigentlich, genau was du sagst, ist richtig, dass viele gute Ideen zu sehen sind, aber es fehlt dann an der guten Verknüpfung oder an der guten Überleitung. Also man hat so da eine gute Idee, dann hat man da wieder einen Dialog, wo man sagt, ah, eigentlich ist der Dialog ganz spannend, aber dazwischen sind halt irgendwie Übergänge nicht klar oder auch einfach nicht gut geschrieben. Und dann hat man halt dieses Problem, dass man so ein bisschen ins Stolpern kommt. So, man würde eigentlich gerne diese Sachen gut finden und feiern, aber dadurch, dass vorher was passiert ist, wo man sich denkt, hä, macht für mich gerade keinen Sinn, kann man dann die Szene auch nicht mehr so wertschätzen, einfach weil dieser Fluss nicht so da ist.
Ja, jetzt hätten die wirklich diese ganzen geilen Ideen in den Topf geworfen, die coolsten rausgesucht, aber die jetzt nicht mehr, sag ich mal, miteinander gekoppelt und so geguckt, ob die miteinander funktionieren. Weil ich finde auch so ganz viele einzelne Szenen, die wirken auch so sehr, sehr unterschiedlich. Also mal ist man voll im Herr-der-Ringe-Feeling drin, mal fühlt sich das an wie, weiß ich nicht, wie eine ganz andere Serie, auch wenn das natürlich die unterschiedlichen Orte auch so ein bisschen widerspiegeln soll. Aber mich hat es total rausgeworfen. Also ich habe nicht alles von dem passt für mich einfach so zusammen vom Setting her auch.
Ja, ja. Das Gefühl bleibt da, dass sie das nicht marinieren haben lassen, dass sie das nicht lang genug durchdacht haben, dass sie das nicht von allen Seiten betrachtet haben, sondern dass sie den Schreibprozess oder den Story-Entwicklungsprozess ein bisschen gerusht haben und dann unglaublich viel Zeit in die Produktion gesteckt haben. Und das ist halt, so, zumindest kommt es für mich so rüber, dass sie halt der Story nicht die gleiche Perfektion und nicht die gleiche Sorgfalt gewidmet haben wie der Produktion. Und das merkt man, finde ich.
Ja. Nee, ist richtig. Also mich hat es zum Teil ein bisschen an ein paar Game of Thrones Endepisoden, erinnert, wo man so ein bisschen das ähnliche Gefühl hatte, wo auch, sag ich mal, relativ oft, sag ich mal, wie ist das nochmal, Coolness over Substance, ja. Irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall, wo man das Gefühl hatte, die wollten irgendwie ein bisschen mehr was Cooles zeigen, als dass sie das ordentlich durchdacht haben. Und ich finde, um auch in die Folge mal reinzusteigen, Folge 6, wir machen ja Besprechung von Folge 6, 7 und 8 und wie ihr merkt, mit Spoilern. Folge 6 ist ja die Folge, sag ich mal, die lässt sich ja relativ kurz zusammenfassen. Die Orks und Ada greifen, ja, ich sag mal, die südländische Dorf da an. In ganz kurz zusammengefasst. Und das war, finde ich, diese ganze Folge war für mich die schlimmste Folge in der ganzen Serie, muss ich sagen, bisher. Und da finde ich nämlich ganz oft, diese ganze Kampfchoreo, muss man ja gar nicht drauf eingehen, aber diese, wie entwickelt sich denn dieses ganze Ding von, wir sind an diesem Wehrturm, wir sind in diesem Dorf, Orks kommen, Menschen kommen, da wird gekämpft, dann Numenor trifft ein. Für mich war das so eine, das war eine ganz, ganz schlechte Folge für mich und ich war da richtig enttäuscht. Und da, finde ich, fehlte einfach wirklich dieses, ja, wo wollen wir denn mit der Folge hin? Also was war, hat man sich da am Anfang gedacht? Und was sollte da am Ende rauskommen? Und für mich war das gar nichts.
Ich finde, da ist genau, nämlich wieder dieses Problem mit der Verknüpfung. Also, du hast da irgendwie einen Schauplatz, dann sind die auf einmal gefangen, die sind auf einmal wieder frei. Du hast kein Gefühl für die Entfernungen von Sachen. Was ist jetzt genau wo? Und dadurch kommt genau dieser Eindruck zustande. Also, du kannst einfach nicht folgen. Weil, wie du schon sagst, vielleicht die Choreos als solche, die einzelnen, würden ja an sich vielleicht sogar funktionieren, wenn ich halt den Gesamtzusammenhang verstehen würde. Aber ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wer kämpft gerade wo, wie viele sind eigentlich von wem da. Ich hab überhaupt kein Mengengefühl. Und dann, wie gesagt, dann sind irgendwie am Anfang oder gegen Mitte werden dann halt die Orks gefangen genommen. Und dann sind die am Ende auf einmal wieder frei oder zumindest ein paar. Und ich habe es nicht verstanden. Also das ist das große Problem dabei gewesen. Ich habe es nicht verstanden.
Es ist ja auch eigentlich das tatsächlich das Staffelfinale für Arondir, Bronwyn und weil die danach haben die noch einen ganz kurzen Auftritt in Folge 7, glaube ich, aber oder jetzt in Folge 8, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber die sieht man danach de facto ja nicht mehr. Und auch für Arda quasi. Und auch da die prinzipielle Idee, dass dieser Wachturm im Endeffekt, also Spoiler, ne, dass dieser Wachturm ein Staudamm ist und dass dieser Staudamm benutzt werden kann, um den Schicksalsberg zu entzünden durch diese, also dass das Lava da mit dem Wasser kombiniert. Ich kann mir vorstellen, von der Idee her macht das Sinn. Oder ist es irgendwie eine coole Idee und ich mochte die Idee. Und auch, dass das Schwert der Schlüssel dafür ist, man kann sich zwar fragen, und habe ich mich auch gefragt, die Elben sind da keine Ahnung wie viele Jahre lang und checken nicht, dass dieser eine Schlüsselloch da den ganzen Damm sprengt, aber sei mal dahingestellt. Aber die Umsetzung davon fand ich katastrophal, weil genau das, was Marcel gerade gesagt hat, es ist so seltsam, wie diese Orks da zuerst hochlaufen zu dem Wachturm und dann läuft Arda auch nach vorne weg, was überhaupt bei einer Belagerung überhaupt keinen Sinn macht, dass der Anführer da als Erster da hinläuft und dann laufen die Menschen wieder zurück in das Dorf und machen da einen Ambush, der grauenhaft geplant ist. Und in der Umsetzung hat man das schon in anderen Serien 10-mal besser gesehen, mit die nur ein Zehntel von dem Budget haben. Und dann, also Folge 6 war auch für mich der absolute Tiefpunkt, was das angeht, obwohl viele die Folge mögen.
Tatsache?
Ja, ich habe online, gibt es ja viele Leute, die Serie besprechen und viele mochten die Folge, was ich null nachvollziehen kann.
Ja, vielleicht einfach wegen, also wieder halt wegen der Produktion. Ich meine, mit dem ganzen Feuer und so und diese Wagen, die da brennend runterkommen und ja, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich kann schon verstehen, wieso man an der Folge halt Spaß haben kann. Wenn du eben wirklich diese Verknüpfungen für dich einfach sagst, ja, okay, ich akzeptiere jetzt einfach, dass die jetzt da sind und ne, das fällt mir halt immer schwer. So, also mir soll die Serie bitte erklären, warum gerade Dinge passieren. So, kommt immer natürlich auch wieder darauf an, aber ja. Aber auch das, dann rollt halt dieser erste brennende Wagen runter, macht gar nichts irgendwie und die Orks alle so, haha, die Idioten. Und dann kommen halt noch drei Wagen runter und denkst du, okay.
Und ein paar Pfeile, ja. Es hat mich tatsächlich dieses Ganze auch mit diesem Vorbereitungskram, finde ich immer schwierig, hat mich ein bisschen an das A-Team erinnert. Oh, wir machen irgendwelche verrückten Sachen und versuchen das. Aber im Nachhinein, wenn du mal überlegst, die ganzen Orks hätten auch einfach von der anderen Seite kommen können oder alles Mögliche hätte anders sein können.
Alles
also
mögliche,
diese Planung war katastrophal und dass sich das so ergeben hat, war dann so komplett konstruiert für mich einfach nur. Und ich muss noch sagen, diese ganze Wehrturm-Szene, hätte es der Serie irgendwie was abgetan, wäre die einfach nicht da gewesen? Hat die irgendwie einen Mehrwert gehabt, habe ich mich gefragt. Außer, dass die für mich goofy wirkt, weil die Orks, die gut schnüffeln können, checken das nicht, dass da nicht alles voll Menschen ist. Die Falle ist eine Katastrophe in der Planung, aber die laufen trotzdem dahin. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, warum sind die da nicht irgendwie in diesem Writing-Room und denken sich, ja, wir haben jetzt Szene Eingang, Szene Ausgang. Was ist die Basissituation? Wo will ich am Ende hin? Und was ist der Mehrwert für die Episode? Da muss da auch irgendwer sagen, nee, irgendwie zündet das nicht. Aber
ich meine, eine Idee, die ich ja noch eigentlich ganz cool fand, war, dass halt die Orks sozusagen zuerst die verkleideten Menschen vorschicken. So, dass die dann irgendwie, ja, sich gegenseitig, ist auch von der Logik her, aber ich finde die Idee an sich ja nicht schlecht, zu sagen, okay, die merken dann, ah, scheiße, jetzt haben wir quasi unser eigenes halbes Dorf umgebracht und gar nicht die Orks, weil die Orks, die kommen jetzt erst. Also auch da wieder, ich finde die Idee an sich gut, zu sagen, okay, die Orks sind ja nicht dumm und die nutzen jetzt die Menschen quasi so als erste Welle. Weil warum sich selber opfern, wenn man die jetzt mal vorschicken kann? Und sagt denen halt, hey, okay, wenn ihr jetzt auf unsere Seite kommen wollt, Das müsst ihr euch verdienen, indem ihr quasi den ersten Schwung macht. Aber ja, wie gesagt, Umsetzung halt, ne? Und dass dann dieser Turm von einem Seil gehalten wird, ist halt auch, auch Sachen, die sind halt schwierig.
Das sagst du, aber wir als Ingenieure können sagen, das war on point.
Aber wisst ihr, was auch schwierig ist? Dass die Streitmacht von Numenor unter der Anführung von Galadriel da kurz gerade noch auf dem Meer ist, dann den Fluss hochsegelt, anscheinend die Schiffe verlässt, im vollen Galopp über komplett Mittelerde ballert, um dann genau im richtigen Zeitpunkt an dem einen Dorf anzukommen, wo die Orks gerade angreifen.
Wo die auch wissen, wo die hin müssen.
Und wisst ihr, was noch viel bescheuerter ist? Dass sie danach direkt wieder zurückreiten, auf die Schiffe fahren und zurück nach Numenor fahren. Also Leute, was ist denn da los? Also, ja. Was war das denn?
Ja, das dachte ich mir auch, als sie dann da meinte, ja, wir müssen jetzt erstmal zurück, dachte ich auch so, wow, das war echt ein beeindruckender Auftritt. Da hat sich die Reise auf jeden Fall gelohnt. Okay, ihr habt das Dorf gerettet, aber ihr wart jetzt ungefähr einen Tag da und erstmal wieder 3 Wochen Rückreise, aber wir kommen dann wieder. Also, wir reisen jetzt einfach nochmal hin und her und dann schauen wir mal.
Ist richtig, ja. Leider fand ich eh Numenor, dieser Auftritt, also die wirkten schon, wo die immer angeritten kamen, war es heller Tag und bei dem Angriff war es komplett Nacht und die Szenen wirkten so komplett auseinandergewürfelt und wurden dann irgendwie so vereint. Das hat für mich jetzt leider auch nicht so ganz funktioniert und irgendwie hat es mich erinnert, als wollten die da so ein bisschen Herr der Ringe Teil 3, Angriff der Rohirrim kombinieren. Am Anfang hat das sogar so ein bisschen Helms Klamm Vibes, wo die Leute dann alle in die Schenke schicken. Aber es wirkt halt einfach so unemotional. Und du siehst sogar so ein paar Kameraeinstellungen, wo du auch so im Slow-Mo hast, wie die da so langsam in die Schenke reingehen und sowas. Als hätten die wirklich gedacht, ja komm, wir versuchen das irgendwie hinzubekommen. Und es hat leider irgendwie nicht geklappt. Ich muss insgesamt auch nochmal sagen, Idee insgesamt echt richtig geil. Zum Teil auch, ich muss auch sagen, alles mit Arda und seinen Kindern, sag ich mal und so. Diese Storyline finde ich super spannend. Aber irgendwie fühlt es sich dann nicht cool an.
Es ist Helms Klamm auf Wish bestellt gewesen. Weil du hast genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich nämlich auch gespürt. Du hast diese epischen Szenen und dir fehlt jede Substanz darunter, dass du irgendwas fühlst dabei. Ich kann mich noch erinnern, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, im Trailer ist diese Szene drin, wo Galadriel mit den Truppen von Numenor über das Feld galoppiert und das halt aussieht, als würden die in die Schlacht reiten. Und ich habe den Trailer geguckt damals und dachte so, boah, das wird bestimmt ein Highlight der Staffel, weil da ziehen die halt in irgendeine Schlacht und um was geht es da wohl und was war da, ist da vorher passiert und keine Ahnung, ich war auf die Szene, habe ich mich gefreut. Jetzt kam die Szene in der Staffel und bei mir waren nur Fragezeichen. Nur Fragezeichen. Und ich war einfach nur so, woher wissen die, wo die hin müssen? Warum galoppieren die den ganzen Weg? Wie kann das überhaupt sein, dass das irgendwie zusammenhängt? Also die Verknüpfung, die Marcel eben angesprochen hat, hat an der Stelle bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und es hat mich aus diesem Moment rausgerissen und hat mir den Moment versaut, der eigentlich ein Payback-Moment sein sollte. Also einer, wo ich wirklich
Gänsehaut haben
möchte. Genau, Gänsehaut haben möchte. Anstatt dessen hatte ich Fragezeichen und habe ein bisschen rumgemeckert in meinem Wohnzimmer.
Ja. Sollen wir mal die Überleitung.
Aber mit dem Galoppieren haben die ja eh so ein Thema, ne? Immer wieder diese Galoppier-Slow-Motions oder auch, ich glaube auch während dieses Kampfes zeigen die auf einmal auch ein Pferd, was einfach so, also das ist glaube ich das Pferd von Isildur oder so, ich weiß es nicht, aber das Pferd ist einfach so weggaloppiert und dann hast du so eine Slow-Mo von dem galoppierenden Pferd über eine Weide. Es ist aber so völlig zusammenhangslos. Also, ist eine schöne Aufnahme, aber was hat die da verloren? Ich verstehe es nicht.
Oh, und ich muss noch eine Goofy-Szene leider nennen. Arondir kämpft ja dann mit so einem Ork an einem Brunnen die ganze Zeit. Und das wird ja so irgendwie dramatisch aufgebauscht. Und da muss ich wirklich sagen, das war für mich nochmal eine super lächerliche Szene, weil die kämpfen die ganze Zeit und so weiter. Und dann ist der Ork tot und wirklich instant setzt diese fröhliche Geigenmusik und alles ein. Und instant guckt er sich um und alle Kämpfe haben aufgehört, wo du das denkst, ja, das nimmt alle Dramaturgie weg. Das war richtig goofy. Und dann dieses, ja, von dem Fest, was danach gefeiert ist, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, ne?
Nee. Ja. Ich würde gerne vielleicht mal, um dem auch ein bisschen was Positives entgegenzusetzen. Ja. Habt ihr so vielleicht ein Highlight aus den letzten 3 Folgen? Wo ihr sagt, hey, das hat mir gut gefallen oder da hatte ich Gänsehaut oder da hatte ich das Herr der Ringe-Feeling. Ich kann es auch anfangen, weil ich jetzt schon drüber nachgedacht hatte sowieso. Ich fand nämlich zum Beispiel tatsächlich die Szene sehr cool, wo jetzt Nori sich entscheidet, dass sie mit dem Zauberer, da können wir später noch drüber reden, wer das, aber dass sie mit ihm mitgeht und ihr Volk quasi verlässt. Ich sehe schon, Niklas ist anderer Meinung, hat für ihn nicht funktioniert. Aber da, ich muss tatsächlich sagen, das hat für mich funktioniert. Nur das für sich genommen. Ich fand die Harfoots als solche haben mit am besten funktioniert von den, ich sag mal, Völkern, die man gesehen hat. Und es war für mich schlüssig, so, dass da jetzt kein Abschied stattfindet, sondern sie halt mit ihm mitgeht, weil sie war ja auch die ganze Zeit die halt irgendwie so umtrieben war, würde ich mal sagen, und ruhelos. Und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen dieses Herr-der-Ringe-Feeling, ja, jetzt macht sich der Zauberer mit dem Hobbit quasi auf den Weg. So. Also ich fand das tatsächlich cool. Das hat mir gut gefallen.
Niklas, du möchtest dagegen wettern.
Nee, ich will nicht dagegen wettern. Es hat bei mir nur einfach nicht funktioniert. Also ich verstehe, dass, wo das herkommt, aber ich fand zum einen diese Abschiedsszene von Nori da viel zu lang. Ich finde, das hat sich angefühlt wie das Ende von Herr der Ringe, wo die da für eine Viertelstunde so getan haben, als ob die gerade wieder nach Valinor segelt oder sowas. Und vor allen Dingen, was mich daran gestört hat, ist, dass wir eine de facto ähnliche Szene schon in der Folge davor hatten, wo die 4 zu viert aufbrechen mit dem Zauberer, wo wir auch später wirklich mal drüber reden müssen. Ja. Aber da, das war für mich der Aufbruch, wo die zu viert losgezogen sind, quasi als kleine Gefährtengruppe, um den vor den Mystics zu schützen. Und jetzt haben wir, oder vor diesen Asketen-Boys da oder Girls, dann haben wir da diese grauenhafte Kampfszene mit den Asketen. Also da können wir auch gleich zukommen. Und danach haben wir jetzt wieder so einen Abschied, der für mich jetzt per se nicht so schlimm war, aber der hat einfach nicht funktioniert, weil ich so einen Abschied schon in der letzten Folge hatte. Und ich gedanklich da auch, sag ich mal, noch mit etwas kämpfen musste, was den Zauberer angeht. So.
Ja, okay, das, wie gesagt, da können wir gerne drauf zu sprechen kommen, generell. Aber ich finde schon, dass das ein Unterschied war, weil ich fand schon, dass die erste Szene keine richtige Abschiedsszene war, sondern dass das wirklich war, okay, der braucht jetzt gerade akut unsere Hilfe und wir gehen ihm jetzt hinterher und dann halt haben 2, 3 Leute gesagt, okay, wir supporten dich. Das war für mich kein wirklicher Abschied, zumal ja auch der Anführer quasi, der Harfoots, da mitläuft. Das heißt, die warten ja auf die. Also es ist ja nicht so, okay, wir gehen jetzt da lang, ihr geht da lang und wir sehen uns nie mehr wieder. Sondern es war wirklich so, okay, der braucht jetzt unsere Hilfe, weil da sind ja diese Asketen. Und wir kommen dann aber zurück. Und das war für mich schon ein Unterschied, dass dann die Nori halt wirklich sagt, okay, nee, ich trenne mich jetzt tatsächlich komplett von meinem Volk quasi. Und wer weiß, wann, ob ich wiederkomme. Das war für mich schon auch emotional ein Unterschied, den ich auch gemerkt habe. Deswegen, für mich hat das schon funktioniert.
Ich bin da tatsächlich auch bei Marcel. Also ich muss sagen, dieser Endabschied, irgendwie, da hatte ich nochmal eher Herr der Ringe-Feeling, weil du insgesamt auch nochmal diese Haarfüßer da hast, die dann, ich sag mal, irgendwie auch für dieses Abenteuer, also eigentlich nicht für dieses Abenteuerlustige, aber in Form von Nori dann für dieses Abenteuerlustige steht, die dann aber in so ein größeres Abenteuer reingezogen wird, habe ich schon gespürt und fand ich cool. Also ich muss auch sagen, dass ich insgesamt auch alles rund um die Haarfüße eigentlich cool finde, auch, sag ich mal, den Einstieg, wie der Fremde auftritt und so. Aber was ich ganz, ganz furchtbar finde, sind auch diese 3 Asketen, nennt ihr die?
Wie hießen die?
Irgendwie Morgos, Dina, wie auch immer. Ich fand die, auch wieder wie so ein ganz schlechter, schlimmer Fremdkörper in dieser Serie. Also,
man hätte
was gut gemacht und nicht geklappt.
Ja, genau das. Man hätte was aus denen machen können. Also, aber irgendwie jetzt so, keine Ahnung. Also ich fand die Kampfszene, fand ich auch wirklich, das Schlimmste an der Kampfszene war, dass heißt der Zadok? Der Anführer von den Haarfüßern.
Ja.
Dass er so ein Messer abbekommt. Und dann funktioniert er noch 10 Minuten im Kampf, genau dann an den Punkten, wo der funktionieren muss. Und dann stirbt er danach. Und das fand ich so bescheuert. Das war genau dieses, ja, jetzt muss aber der doch noch rauskommen da, um den dann fertig zu machen und so weiter. Ich fand die hatte gute Ideen. Was ich mochte, ist, dass die Asketen ihre Gestalt verändern können und die so ein bisschen täuschen können. Prinzipiell keine schlechte Idee, aber der Kampf an sich, Nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Fand ich nicht gut.
Ja. Weil wir eigentlich diesen schönen Handlungsstrang auch direkt abschließen können, finde ich, bevor wir jetzt wieder hin und her hüpfen.
Okay, ja. Ja,
bestimmt. Macht Sinn. Lass doch mal über, ich weiß nicht, diese Asketen, finde ich, müssen wir jetzt nicht viel drüber reden. Ich denke mal, da sind wir grob einer Meinung.
Nee, lieber,
aber,
lieber über den Istari.
Den Istari, genau. Wie findet ihr, sag ich mal, die, und ich möchte auch nicht drüber reden, dass die erst dachten, dass das Sauron ist, weil das fand ich auch, ja, hätte jetzt wirklich nicht sein müssen.
Das war so richtig dämlich.
Wie fandet ihr denn insgesamt den Gedanken, dass da jetzt ein Istari, also dass er sich als Istari entpuppt, bei der, sag ich mal, Entwicklung, wie er aufgebaut wurde?
Also wir spoilern doch hier, oder? Können wir nicht direkt sagen, dass er sich als Gandalf, der ist, ja. Das ist Gandalf.
Ich bin noch nicht...
Ich finde auch.
Doch.
Ihr seid safe für Gandalf?
Da können sie nicht zurückrudern. Der hat so viele Gandalf-Sprüche gedroppt, das ist Gandalf.
Und dass die anderen Istari ähnlich drauf sind, also die beiden blauen Zauberer? Also ich hätte jetzt drauf getippt oder hoffe, dass es einer der blauen Zauberer
ist. Nein, der sagt wortwörtlich...
Ich weiß, was er sagt.
Das gleiche Zitat aus
Moria. Ja, aber die kommen... Ja. Die Zauberer, die sind ja auch vorher schon in anderer Gestalt, sag ich mal, zusammen. Die sind ja in dieser höheren Ebene, nicht in der Mittelerde-Welt. Also, ja, also ich hätte jetzt gedacht, die lernen ja auch das Gleiche. Aber naja.
Ich sehe, was du meinst, aber das ist schon, ich bin dabei, Niklas, wenn du sowas droppst, 1:1 dasselbe Zitat, übrigens, wir können es ja auch mal nennen, dieses, ne, wenn du dich verirrt hast, dann folge deiner Nase. 1:1 das Zitat aus Herr der Ringe, wo sie in den Minen Morias sind, von Gandalf. Und dazu noch die Szene, wie Gandalf mit einem Haarfurz sich auf den Weg macht, der später halt auf die Hobbits vertraut. Also es wäre sehr, sehr komisch, wenn die da zurückrudern würden.
Ja.
Ich gehe auch davon aus, dass es Gandalf sein soll.
Es gibt noch eine Szene, es gibt noch einen Spruch von ihm, wo er nämlich, ihr habt das auf Englisch gesehen, vielleicht kommt das auf Deutsch nicht
rüber.
Ja. Auf Englisch sagt er nämlich irgendwann, als jemand sagt, er ist ein Istari, betont er Istari so, wie Gandalf betont, als er als Weißer zurückkommt. Denn als Gandalf als Meister zurückkam, sagt er so, Gandalf? So, als hätte der das lange nicht gehört. Und genau so betont er Istari. Und an dem Moment wusste ich schon, scheiße, das ist Gandalf. Und dann kommt noch das mit dem, genau was Marcel gesagt hat, generell das Setup mit dem Hobbit-Verschnitten quasi und dass es halt der Nase folgen sollte, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Das ist Gandalf, davon können sie nicht zurückkommen.
Tatsächlich. Das mag alles gut sein. Ich hatte halt einfach mir gehofft, dass es nicht Gandalf sein sollte oder einer der blauen Zauberer, weil ich es dann ein bisschen cooler gefunden hätte und das hat er mir jetzt zerstört.
Aber was ich sagen muss, ich dachte am Anfang auch, oh nee, kommt Leute, bitte lasst das nicht Gandalf sein. Aber, und jetzt komme ich wieder auf, ich habe Bock auf Staffel 2. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe jetzt dieses Setting mit dem neu entstandenen Mordor, mit Sauron, mit Galadriel, Elrond und Gandalf, da habe ich schon Bock eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe Bock. Ja, man kann darüber streiten und ich dachte auch am Anfang bitte nicht, aber irgendwie habe ich jetzt auch Bock zu sehen, was macht Gandalf mit Nori, wo reisen die hin, was erleben die. Tatsächlich hätte ich es nicht erwartet, aber eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm.
Aber das hat dann auch wieder diesen Abenteuer-Vibe, der halt irgendwie cool ist. Der auch nicht so ganz viel jetzt, sage ich mal, in dieser Serie aktuell drin ist, ne? Also wenn du jetzt vergleichst, die ganze Reise vom Hobbit, egal wie die Filme waren, ist eine geile Reise oder dieses ganze Abenteuer, was Frodo durchlebt, ist ja auch cool. Und das hast du hier viel, viel weniger.
Ich habe jetzt halt endlich die Hoffnung, dass es jetzt mal ein bisschen größer dimensioniert wird, was du sagst. Also du hast halt die ganze Zeit, spielt das gefühlt an zwei kleinen Orten. Numenor unter in den Südländern gefühlt auf 20 Quadratmetern. So. Und jetzt hat man endlich mal das Gefühl, jetzt hat man da Mordor, dieses Endbild, ja, wo du wirklich siehst, okay, das ist groß, das ist jetzt nicht nur der Berg, sondern das ist jetzt ein großes Gebiet. Du hast halt Gandalf und Nori, die sagen hier, wir müssen hier nach Rune, oder wie es heißt, reisen, wo du auch nicht weißt, wo das ist, aber offenbar schon auch ein bisschen weiter weg ist. Und jetzt kommt genau dieses Feeling nämlich auf, dieses, hey, jetzt habe ich irgendwie Gruppen, die was erleben. Und das hatte ich irgendwie während Staffel 1 nicht. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf Staffel 2. Ich hoffe, sie machen was draus, weil an sich wäre ja Potenzial da. Und sie haben ja auch gute Ideen.
Ja. Aber, also zunächst einmal muss ich dann auch noch in dem Zusammenhang auf die schlechtest geschriebene Szene eingehen, die ich in der ganzen Staffel gesehen habe. Nämlich als der Zauberer schreit, I am good. Also ich bin gut. Hm. Was war das denn? Also selbst jemand, der muss doch jemand, der das geschrieben hat, ich bin gut. Das war vergleichbar mit dem No von Darth Vader, als Anakin feststellt, dass Padme gestorben ist in der dritten Episode, wo er so No schreit. Und dieses Ich bin gut. Come on.
Aber es ist eine gute Vorlage für Ich bin Groot.
Ja, stimmt. Also, das fand ich übel.
Aber nicht ganz so schlimm. Also da fand ich, wenn ich ganz kurz sagen kann, die Reit-Slow-Mo-Szene von Galadriel, das war immer noch für mich die schlechteste Szene, schlimmste Szene. Und es gab ein paar in der ganzen Staffel.
Okay, die hat aber niemand geschrieben. Also das, also ja, aber ja, okay, gebe ich dir. Tatsächlich.
Aber ich möchte noch einmal auf Marcells Frage zurückkommen. Oder, nee, sorry, bevor, willst du das Thema noch abhandeln?
Nee, kommt drauf an, was für eine Frage das ist.
Was wir denn cool fanden an der Serie noch?
Die Highlights.
Achso, nee, dann will ich kurz noch was sagen.
Nein, Freundchen. So,
nee, ich will nämlich, ich glaube, ich persönlich finde es auch nicht so schlimm. Aber ich wette, die Tolkien-Fans werden dagegen anlaufen. Gegen das Gandalf jetzt da erschienen ist.
Achso.
Weil zum einen ist es das falsche Zeitalter. Zum anderen... obwohl das mit dem falschen Zeitalter, ja, vielleicht drehen die so, dass er nach Rune jetzt geht und dann in den nächsten Zeitalter jetzt zurückkommt.
Es gibt aber auch so, der hat ja auch mehrere Sachen geschrieben, es gibt noch irgendwie Briefe nach Mittelerde und so, und da gibt es auch irgendwie so einen Satz, der könnte man interpretieren, dass irgendwelche Zauberer auch schon im zweiten Zeitalter da waren. Es ist also alles knifflig.
Okay, dann die andere Sache, die auch die Tolkien-Fans aufregen wird, glaube ich, ist, dass er jetzt schon Feuer kontrollieren kann. Denn normalerweise ist es so, dass einer von diesen drei Elbenringen, nämlich der rote, ist der Feuerring und den hat Gandalf. Und deswegen kann der Feuer kontrollieren und nicht, weil der einfach Gandalf ist. Und das ist etwas, was man als Casual-Gucker nicht weiß, also wusste ich vorher auch nicht. Und deswegen kann man das wahrscheinlich als Casual-Gucker einfach so wegdrücken. Ich glaube, die Tolkien-Fans wird das richtig aufregen.
Ja, das wird ja bei vielen Sachen, ne? Also
ja, das glaube ich. Das,
definitiv, ja. Ist für mich aber jetzt wieder... Ich sag mal, wie mit den Zwergen und den Bärten und sowas, so eine Sache, wo ich eher ein Auge zudrücken kann, als, sag ich mal, bei vielen anderen Sachen, die insgesamt unstimmig sind. Also das ist, das finde ich, ein bisschen kleiner gesehen. Aber ich möchte jetzt natürlich wieder auch meinen Hype zum Ausdruck bringen auf die Marcel-Frage. Und wir wissen alle natürlich, wo es uns wieder hinführt. Es ist wieder alles rund um Durin. Durin und Elrond. Und da muss ich einfach nochmal sagen, wirklich das alles... Da hat man auch gemerkt, Folge 6 kam die Kammer vor, Folge 8 kam die Kammer vor, Folge 7 fand ich gut, weil da auch wieder Fokus drauf ist und man finde ich das cool. Also wirklich, alle Gespräche da so schön emotional, so schön on point. Also da möchte ich einfach nur nochmal meinen Riesenlob für aussprechen, weil ich das alles rundherum cool fand. Nicht jetzt nochmal der Punkt mit der Balrog ist da am Ende, wieder der erwacht, das finde ich wieder, hätte man auch lassen können, aber diese Dialoge, diese Gespräche, diese Emotionen, richtig geil und die Charaktere auch. Mein Highlight der ganzen Staffel.
Unterschreibe ich dir. Also fand ich auch und ich fand es auch tragisch, oder sehr traurig jetzt, dass man in der 8. Staffel nichts mehr davon gesehen hat, darauf hatte ich nämlich gehofft irgendwie, genau. Nochmal was von Durin und Elrond zu sehen. Aber ja, war auch mein Highlight. Obwohl man jetzt leider auch, ich will nicht schon wieder so viel meckern, aber jetzt müssen wir doch mal die Frage stellen, waren die Zwerge jetzt nur drin, um quasi Elrond dieses Mini-Stück Mithril zu geben? Und eigentlich haben die doch diese Schmiede gebaut. Das war doch in der ersten oder zweiten Folge ging es doch darum, dass erstmal Celebrimbor diese Schmiede überhaupt bauen wollte. Mhm. Diese epische Schmiede. Ich hatte mich jetzt ein bisschen darauf gefreut, dass wir diese gewaltige Schmiede sehen werden, die so episch von den Zwergen, die da irgendwas errichtet haben. In
Zusammenarbeit.
Aber das war jetzt einfach nur ein Topf. Also das, aber okay, dann haben wir schon wieder gemeckert.
Also wie gesagt, nur kurz, ich finde alles um Durin, Elrond und so geil. Ich finde das aber auch so geil, dass da gerne hätte mehr sein können und von anderem weniger und dass man dann genau so ganzen Kram reingepackt hätte. Weil ich finde einfach, die hätten einfach auch in jeder Folge auftreten müssen, irgendwie mal so ein bisschen gestückelt. Und dann hätte man das voranbringen können. Ja, genau, wie auch diese ganzen Elben und Zwerge zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten, Konflikte da sind. Ja, Marcel.
Ja, ich frage mich da teilweise, ob das bei den Dialogen einfach andere Drehbuchautoren waren als bei anderen Dialogen.
Davon gehe ich auch.
Ich finde auch, dass die Dialoge zwischen denen und auch zwischen Durin und seiner Frau und so und auch zwischen ihm und seinem Vater, das funktioniert alles.
Komplett.
Dass dieses kleine Mini-Universum in sich funktioniert. Und warum ist das dann bei anderen Dialogen so teilweise völlig hanebüchen? Also, ja. Aber ja, ist schon cool, die Story um die zwei und vor allen Dingen um Durin. Eigentlich geht's ja da auch mehr um Durin und seine Entwicklung innerhalb, ja, der Zwerge, beziehungsweise seine Rolle als Thronfolger und aber halt auch Freund von Elrond. Das ist ja so immer dieses Zwiegespalten, ne?
Und als Sohn.
Aber fand ich cool, hat mir auch gut gefallen.
Das finde ich auch super. Weil das finde ich nämlich auch, am Anfang gab es ja die Kritik, dass es mehrere Durins gibt und so weiter. Ich finde, das war eine gute Entscheidung, mehrere Durins zu machen, weil dadurch hast du jetzt die Möglichkeit, diese Vater-Sohn-Beziehung zu nutzen, um quasi Tradition gegenüber Innovation zu stellen bei den Zwergen. Also, und das funktioniert wirklich. Das funktioniert und dafür, da helfen die beiden Durins auch daran, der Alte und der Neue. Ja. Und das war eine gute Entscheidung. Und wahrscheinlich hat Marcel recht, das sind wirklich andere Drehbuchautoren an der Stelle. Also.
So, wir haben jetzt noch zwei, ich sag mal, Handlungsstränge vor uns. Einmal der ganze Part Numenor, es geht zurück, und einmal noch der Part, ich sag mal, Sauron, Galadriel und die Ringe.
Ja, lass doch mal ans Eingemachte, oder?
Ans Eingemachte. Oder wir könnten einfach schnell den Numenor-Kram abhaken, finde ich.
Okay. Weil's, ja, lass uns den schnell abhaken, weil ich glaube, da brauchen wir nicht so lange für. Nee. Und dann halten wir uns das Highlight fürs Ende auf. Also Highlight, das, wo nochmal richtig was passiert.
Ja, also nochmal meine allgemeine Frage für euch. Jetzt, wo man alles von Numenor gesehen hat, die Geschichte, sag ich mal, aufgebaut wurde, die Optik aufgebaut wurde, die Kultur aufgebaut wurde, inwiefern ist ja fraglich, wie hat insgesamt Numenor für euch funktioniert?
Nicht so gut. Leider nicht so gut.
Ich wollte gesagt,
mein
schon
erster wegmeckern. Eindruck war sehr cool, weil ich die Stadt wirklich auch optisch halt schon nice fand. Und auch die Idee halt dieses, ne, elaboriertere Menschenvolk, was da einfach auf einem höheren Standard so ein bisschen die Elite ist. Aber ja, dann die Entscheidungen, die sie treffen, dieses Hin und Her. Also, nee, auch wie sie dann zurückkommen und dann haben sie auf einmal eine flotte Schiffe. Vorher hatten sie 3, jetzt haben sie auf einmal da dann, weiß ich nicht, 15.
Ja, obwohl.
Ich meine, gut, kann man sagen.
Ja.
Ich glaub, kann man jetzt sagen, die haben sich dann zwischendurch überlegt, okay, wir bauen schon mal für den Fall, dass wir nochmal einen Nachschub brauchen.
Aber ich glaube, das Problem war nie, dass sie keine Schiffe hatten, Marcel. Das Problem war, glaube ich, dass die erstmal nicht so viele Leute schicken wollten.
Ja.
Also das ist.
Ja, doch, klar. Die wollten mit 5 Schiffen los, dann sind 2 in die Luft gegangen und sind nur mit 3 Schiffen los. Wenn sie mehr Schiffe gehabt hätten, dann wären sie doch mit 5 losgefahren. Also.
Da habe ich nicht drüber nachgedacht, tatsächlich.
Ja, ja, hast komplett recht, sorry. Mann, ey, das ist wirklich ein guter Punkt.
Ja. Ja. Ja, deshalb alles schwierig. Was ich tatsächlich interessant finde, ist jetzt am Ende, wie sie vom König quasi, der sie ja auch wieder verwechselt, dadurch so Game of Thrones Vibes, also ja. House of the Dragon Vibes, dass sie dann da oben an dieses, wie heißt diese Kugel noch?
Palantir.
Palantir?
Palantir.
Palantir war es, genau. Da würde mich jetzt schon interessieren, was sieht sie da? Also, hätte ich halt gern noch gesehen. Aber ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, okay, könnte für Staffel 2 schon interessant sein, was sie da jetzt sieht und wie sie sich daraufhin verhält. Also, dass ihr Charakter-Arc auch nochmal eine größere Rolle spielen könnte.
Aber das war auch gezwungen, oder? Wie die zu den Palantir
gekommen ist. Ja,
das fand, voll. Das fand voll. Ich so konstruiert. Also, come on.
Da merkst du, die hat nicht mehr viel Zeit zu vergeben, würde ich mal sagen.
Da haben sie so richtig lange überlegt, wie kriegen wir eine Architekturassistentin zum König und wie kommt die dann irgendwie in das geheime Fach von ihm? Irgendwie sowas. Was wäre das mal? Fast Stretch, ey.
Ja. Ja, ich glaube, in vielen Sachen hätte sie sich die Serie mehr Zeit lassen können und andere Sachen hätte die auch gerne skippen können für mich. Oder ganz rauslassen können.
Und ich fand auch das Gespräch im Schiffsrumpf zwischen Miriel und Elendil, fand ich auch sehr schwach. Also, das mit den... Kannst dich noch nicht mal dran erinnern. Nee. Ja, die reden doch da unterdeckt darüber, dass Elendil was verloren hat und so weiter. Und Isildur, den hat man auch nicht mehr gesehen, ne? Der muss ja eigentlich leben, oder?
Ja, natürlich lebt er.
Ja, sollte ja.
Ja, also... Naja, hat nicht funktioniert für mich.
Ja, ich find's schade, weil eigentlich, ähnlich wie Marcel schon meinte, Numenor an sich cool eingeführt wurde. Und es ist ja eigentlich auch eine coole Insel, sag ich mal, oder eine coole Bevölkerung da mit ihren Kasten, wie die denken, wie die drauf sind. Aber wenn ich mir jetzt an diese ganzen Schnipsel, die in Numenor gezeigt sind, wenn ich mich so erinnere, ist jetzt keine Szene, die mich irgendwie wahnsinnig mitgenommen hat oder sowas. Also ich finde, die haben viel zu wenig das rausgezeigt, was hätte Numenor cool machen können und viel zu viel irgendwas gemacht und Figuren eingeführt, Konflikte angeteasert, aber nichts daraus gemacht oder das nicht fortgeführt und sowas. Kommt vielleicht noch alles, aber fand ich leider auch nicht gut eingeführt. Und jetzt möchte ich noch eine kurze, nochmal einen goofy Moment sagen, weil ich den so herrlich fand, als ich geguckt hatte. Verwüstetes Land, die Königin von Numenor erblindet, sie reiten durch dieses verqualmte Land, sie checkt nicht, dass sie schon längst aus dem Qualm raus sind. Ja, aber dann diese Szene, ja, Elendil, aber sag den anderen nicht, dass ich blind bin. Und eine Szene später, Augenbinde drauf. Und du denkst dir so, why? Ja, die muss ich noch loswerden werden. Okay. Numenor abgehandelt. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Angemachte. Galadriel, Sauron, Halbrand, die Ringe.
Erstmal muss ich mich bei dir entschuldigen, Tobi. Weil ich weiß nicht, in welcher Besprechung von Ringe der Macht das war, aber du warst auf dem richtigen Dampfer.
Mit Halbrand?
Mit Halbrand, ja. Du hast nämlich dabei gesagt irgendwann, was wäre, wenn der Sauron ist? Dann haben wir beide argumentiert, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich würde sagen, beide Parteien haben recht. Ja. Also, aber man muss erst mal sagen, du hattest den richtigen Riecher.
Ja, das war ja nicht nur ich, ne? Das ist ja auch ja, die ganze Community. Aber, ja. Da waren ja die Anzeichen da, aber macht das Sinn, wenn man jetzt auch nochmal die ganzen Szenen zurückspielt? Ich weiß es nicht.
Also,
oder nein?
Ich habe mir da wirklich Mühe gegeben, das mal zu durchdenken, weil ich der Sache auch eine Chance geben wollte. So, weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich mich auch tatsächlich täuschen lassen davon. Und ich glaube, dass es Szenen gibt, wo das funktioniert. Also ich glaube tatsächlich, dass die schon das halt von vornherein wussten, was sie da planen und das auch so durchgeführt haben. Ich glaube dennoch, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Also, es gibt mehrere Szenen, wo das angedeutet wird. Ja, das zum Beispiel, wo er zeigt, dass er unglaublich gut mit dem Schwert umgehen kann oder dass er ein Schmied ist, ja, und irgendwie einen mysteriösen Schmiedemeister hat. Aber zunächst einmal ist das Schlimmste daran und die Krönung der Lächerlichkeit dieser Stammbaum. Ja. Was war das denn? Wie kann es sein, dass Galadriel für eine Sekunde denkt, dass er der König der Südlande ist, wenn es seit 1000 Jahren keinen König der Südlande gab?
Und wie können die ganzen Südländer das aber auch so mitnehmen? Wo der sagt, das ist der König der Südlande. Ach ja, ja, cool. Das fand ich auch schlimm.
Und das hätten die so leicht fixen können. Hätten die einfach gesagt, so, ja, ich habe mir den Stammbaum nochmal genau angeguckt und irgendwie vor 10 Jahren oder sowas passt das zeitlich nicht, dass du der König, also warum nicht sowas oder so. Aber jetzt einfach sagen, dass die seit 1000 Jahren gebrochen ist, diese Blutlinie. Was zur Scheiße, alle.
Also... Ja. Oder hätte er sich nicht von Anfang an, hätte er König der Südlande sein müssen in dieser ganzen Szene? Hätte er nicht irgendwer aus den Südlanden sein können? Irgendwer Kleineres, der vielleicht alles da verloren hat, nicht mehr dahin wollte und jetzt sich überreden lässt, doch zurückzugehen? Ich weiß nicht, warum muss es ein König sein? Verstehe ich nicht.
Aber vor allen Dingen soll das dann quasi heißen, dass er, weil er sagt ja, er hat dieses Zeichen, weswegen ihn ja alle für den König halten. Völlig random, gefunden, ja, bei einem Toten. Hm. Heißt das jetzt, der hat den vor 1000 Jahren umgebracht?
Vielleicht.
Ich habe so viele Fragen jetzt. Also,
frag.
Weil, das ist eine gute Frage, was noch eine bessere, was auch eine gute Frage ist.
Aber nicht so gut.
Nein. Also, ich habe dann drüber nachgedacht, ob Sauron wirklich Zweifel hat. Also ob er wirklich drüber nachdenkt, zum Guten zu wechseln. Weil sonst macht gar nichts Sinn. Also sonst, weil wenn er wirklich zweifeln würde, dann macht es irgendwie Sinn, dass er Galadriel hilft erstmal. dabei. Und dass er, weil er spielt ja auch so ein bisschen den in sich gespaltenen oder den er hadert mit seiner Vergangenheit und so weiter. Und Galadriel sagt, deine Vergangenheit interessiert mich nicht, aber du bist der König, egal. Und dann macht es auch irgendwie Sinn, dass er halt auch gegen Arda agiert und dass er mit sich als König der Südländer so gibt und so weiter. Aber boah, das funktioniert doch irgendwie alles dann nicht, dass er das Zeichen irgendwie hinterlassen hat für die Orks, dass sie sich dann in Mordor wieder sammeln. Weil, was ist damit eigentlich? Also,
ach, nee. Nee, bin ich absolut bei dir. Ergibt für mich auch hinten und vorne keinen Sinn. Ich weiß auch immer noch nicht, wie er am Anfang auf dieses Floß kommt. Ich hoffe, das wird nochmal irgendwann erklärt, weil das macht für mich auch keinen Sinn. Warum ist er da mit einfach 3-4 random Menschen auf diesem Floß?
Das muss Zufall sein. Der kann das nicht geplant haben, weil Galadriel das
nee, ja... Nee, eben. Ja. Eben. Das heißt, es ist Zufall, dass sie sich auf diesem Floß treffen, was schon mal auf dem Ozean, was schon mal per se komplett abstrus ist. Aber auch, warum schippert Sauron jetzt in seiner neuen Form da auf diesem Floß irgendwo auf dem Ozean rum? Ich versteh's nicht. Wie kommt der da hin und warum? Also, mit irgendwelchen Menschen. Ich raff's hin und vorne nicht. Aber auch wieder so Kleinigkeiten, als sie hinter dem Arda herreiten. Also Galadriel reitet ja Arda hinterher. Halbrand chillt noch eine halbe Minute in der Stadt. Also, vielleicht nicht ganz, aber so 10 Sekunden. Reitet dann hinterher und ist dann auf einmal vor Arda und kommt ihm entgegen.
Ja, aber also tatsächlich würde das ja jetzt Sinn machen, wenn er ein übernatürliches Wesen ist. Weil er.
Ja, aber dann hat er sein Pferd mitgeportet, oder?
Also. Weil ich habe dann auch gedacht, auch dass er jetzt 6 Tage durchgeritten ist mit einer
Mega-Wunde.
Wunde, das die fand ihn ich eigentlich. Das
ist so geil. Wieder reinkommen und sie einfach sagt, ja, hier, der hat eine Schwertwunde seit 6 Tagen. Wir sind aber durchgeritten. What? Der hat sich jetzt seit 6 Tagen ununterbrochen mit dieser Wunde auf diesem Pferd festgehalten.
Wo es vorher aussah, als wäre der kurz vorm Verrecken.
Ja, ich mein, auch das würde ja so Sinn ergeben, dass, wenn er wirklich Sauron ist, die Schwertwunde so ein bisschen gefaked ist. Und dann habe ich überlegt, okay, hat er die gefaked, um zu der Elbenstadt zu kommen, um dann die Ringe zu schmieden? Also, weil, war das sein Plan? Also, what? Was?
Ja, irgendwie versteht man seinen Plan halt einfach nicht, ne? Also man weiß einfach nicht, worauf will er denn eigentlich hinaus?
Oder hatte er keinen Plan und hat wirklich gezweifelt und ist jetzt einfach da gelandet und hat dann gedacht, jetzt machen wir das Beste draus.
Das ist aber auch schade. Also, ich weiß nicht, also insgesamt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir Sauron angucke, wieder auch schöne Idee, also auch dieses mit Galadriel, ich möchte dich dabei haben, um auch so ein bisschen Helligkeit da zu haben, nicht schwarz-weiß denken, so ein bisschen grau, ich will aber trotzdem herrschen, ne? Also dass man da insgesamt nochmal so einen Konflikt hat, ja, regieren oder Frieden schaffen, was ist das so für ein Unterschied, fand ich jetzt schön eingeführt und hätte man ja auch, ich weiß nicht, eine schöne Entwicklung machen können, aber es passt null zusammen mit dem Halbrand, den man über die ganze Serie sieht und was der so treibt und was der macht. Also wenn ich mir angucke, der hat eine Schlägerei im Hinterhof in Numenor. Warum sollte Sauron, eines der krassesten Wesen überhaupt, da so eine dämliche Dings haben? Also das, also ich finde, der ganz am Ende, muss ich sagen, wo er als Sauron, sag ich mal, etabliert ist, da hat er als Schauspieler, finde ich, ein Charisma, was er rüberbringt, wo ich dem das so einen Hauch verkaufen kann, abkaufen kann. Wo ich sage, ja, der funktioniert da für mich. Aber vorher alles, das ist nicht, wie ich mir einen Sauron vorstelle oder wie ich mir einen Sauron auch nur ansatzweise mich da reindenken könnte, dass das funktioniert. Und das finde ich wieder sehr schade, weil die Idee, wie das Ganze sein könnte, ja eigentlich nochmal cool ist.
Bin ich komplett bei dir. Wenn die Sauron eingeführt hätten, mit der letzten Szene, hätte es für mich super gut funktioniert. Ja. Weil da sehe ich ihn nämlich. Und da sehe ich auch irgendwie, dass so dieses Böse in ihm ist und dass er irgendwie auch diese Macht halt haben will. Und deshalb sage ich, ich habe eigentlich Bock auf Staffel 2. Weil jetzt, wenn ich jetzt einfach diesen ganzen Werdegang von Sauron mal einfach hinten überkippen lasse und nur das Endergebnis sehe, dass er jetzt da vor Mordor steht, dann habe ich eigentlich Bock. ich hätte halt das Vorgeplänkel gar nicht haben brauchen, weil das auch für mich hin und vorne keinen Sinn macht. Aber an sich jetzt Heilbrand als Sauron, so wie es jetzt am Ende ist, habe ich Bock drauf.
Ja. Ja. Also ich werde ganz ehrlich, ich auch wenn die zweite Staffel kommt, ich werde die auf jeden Fall gucken. Aber ich fand, das war schon, boah, das war schon hart.
Ja.
Also auch, ich finde auch die, wie dann die Ringe der Macht da zusammengeschustert werden, ja. Also von den Elben. Ich bin jetzt nicht so tief in der Lore drin, deswegen kann sein, dass es irgendwie so Sinn ergibt. Aber nee. Also wie dann zuerst auch das eine Krone und dann kommt Galadriel einfach rein. Ey Leute, ich hätte übrigens auch gerne so ein Ding. Also machen wir einfach drei, ja? Also das so, diese Akkumulation aus Sachen, die einfach so zusammengeworfen wurden, dass Galadriel den anderen nicht sagt, dass Sauron gerade da war.
Das verstehe ich auch nicht.
Was? Ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Als dann Elrond darunter kam, dachte ich auch, das Erste, was jetzt gesagt wird, ist, Heilbrand ist Sauron. Wir müssen jetzt sofort agieren. Nein. Denkst du sich, nee, das ist meine private Info.
Meine eigene Rache, ja. Das habe ich leider auch nicht verstanden. Obwohl ich dieses Ringeschmieden an sich cool fand. Also das hat mir gefallen. Dieses Vorgeplänkel, sag ich mal.
Die Schmiedeszenen an sich, ne?
Ja, wie verbindet man das und sowas. Auch wieder von der Idee an sich cool. Aber da hätte ich mir jetzt gewünscht, wie viel cooler wäre es da gewesen, hätten wir doch nochmal die Zwerge rangeholt. Wieso sind die nicht damit am Start? Dass Halbrand oder Sauron sich da einmischt, macht Sinn. Also weil das ist ja auch so, dass er sich super dafür interessiert. Aber diese Zwerge, stell mal vor, die hätten jetzt da schon zusammengearbeitet. Dann hätten die zusammen mit Celebrimbor da Taktiken, nenne ich es mal, entwickelt, wie man das so umsetzen kann. Richtig cool. Aber dann war das irgendwie so komisch abgefrühstückt. Nee, wir hören auf. Ach, nee, so könnte es klappen. Dann machen wir das nochmal schnell. Zack, jetzt noch was. Fand ich schade. Aber das Schmieden fand ich geil. Das also, und da das Ende so relativ war, da hatte ich auch doch wieder leichte Herr-der-Ringe-Vibes.
Ja, das stimmt. Also man hat das Gefühl, dass das praktisch umgesetzt wurde. Also es sieht sehr handwerklich aus, wie das tatsächlich dann an sich gemacht wird. Das stimmt. Aber ich habe mir da auch die Frage gestellt, was ist denn mit den anderen Ringen? Also mit den Ringen für die Menschen und mit den Ringen für die Zwerge. Ich habe das immer so wahrgenommen, dass die alle ungefähr im gleichen Zeitraum so, also gleichzeitig in Anführungszeichen geschmiedet wurden. Und dass Sauron halt maßgeblich zumindest beteiligt war, dabei auch die Ringe für die Menschen und für die Zwerge zu schmieden. Auch wenn er die vielleicht nicht selber geschmiedet hat, aber wirklich da maßgeblich Einfluss gemacht hat und nicht nur irgendwann gedroppt hat, wie wäre es denn, wenn wir das mit was anderem legieren? Das könnte ja helfen. So. Also, keine Ahnung.
Aber Staffel 2. Also.
Ja.
Ja, das finde ich jetzt.
Aber ja, wo ich mir halt auch dachte, okay, das ist ja ein toller Meisterschmied, der nicht mehr selber auf die Idee kommt, hey, vielleicht kombiniert das einfach mit irgendwas anderem. Und dann aber auch sagt, ja, hier, wir brauchen dieses reine Silber und Gold aus Valinor. Da haben wir jetzt leider nur deinen Dagger, sonst nichts. So, da müssen wir jetzt leider den einschmelzen, weil ansonsten müssten wir jetzt komplett nach Valinor reisen. Auch das, wie gesagt, viele, viele schwierige Sachen. Aber ich denke auch, dass die anderen Ringe dann wahrscheinlich noch in Staffel 2 oder sowas, dass dann wahrscheinlich dieses Thema, also eigentlich kann man daraus ja was machen, indem man jetzt sagt, hey, warum habt ihr jetzt diese Macht so exklusiv? Und dass dadurch dann Gespräche entstehen über Allianzen, gerade wenn dann wieder so eine böse Macht mehr auf dem Vormarsch ist. Da kann man eigentlich so an Diplomatie und Verhandlungen und sowas super viel draus machen. Ich hoffe, dass es halt auch mal genutzt wird und dann inhaltlich logisch funktioniert mit guten Dialogen.
Ja, das wäre auch meine ganz, ganz große Hoffnung für Staffel 2, dass sie da irgendwie ein bisschen mehr Pfeffer hinterbekommen. Also ich bin nicht so hyped, die zu gucken wie du, muss ich sagen. Gerade bin ich einfach, denke ich mir, ist jetzt vorbei, ist okay. Ich habe Bock, nächste Woche House of the Dragon zu gucken. Das interessiert mich mehr. Aber wenn es dann in 2 Jahren rauskommt, gucken werde ich es natürlich, ja.
Aber ich habe jetzt noch eine Frage. Mhm. Ich war ja immer so Team, Heilbrand wird ein Nazgul. Also er wird einer von den Menschenkönigen, die verführt wird und steht quasi so Ersatz für die Neun. Also quasi Symbol. Irgendjemand, mit dem wir uns verbinden können, damit wir wissen, wie die Neun entstanden sind. Aber jetzt frage ich mich, wo sind denn diese neuen Menschenkönige? Also, weil wenn das Sauron ist Und okay, wir haben einen Zwergenkönig gesehen, ja? Also da kann ich mir vorstellen, okay, da sind noch mehr. Aber wo sind denn die Menschenkönigreiche? So, die waren noch nicht dann, also wenn Heilbrand nichts damit zu tun hat, weil er Sauron ist. Na, egal. Ja.
Finde ich jetzt weniger dramatisch, weil das alles ist, was noch kommen kann. Ja, also man muss ja jetzt nicht alles in Staffel 1 pressen, was man irgendwie weiß, was in der Herr-der-Ringe-Geschichte passiert.
Wir sind doch Teil dieser Welt.
Oh mein Oder Herr, immer nicht.
Apropos. Auch etwas, was ich problematisch fand, oder was finden manche vielleicht cool und manche vielleicht weniger cool, aber die haben halt sau viele Sprüche gerippt aus Herr der Ringe. Unter anderem, als Halbrand und Galadriel ihr Gespräch haben, da nutzen die genau die gleichen Worte, die Galadriel sagt, als sie mit Frodo am Brunnen steht und Frodo ihr den einen Ring anbietet. Und dann sagt sie, ich könnte so schön sein und so stark wie die Nacht. Oder ich kann es jetzt nicht zitieren, aber genau die Worte sagen sie da. Und bei sowas denke ich mir halt, Leute, ihr könnt was Ähnliches benutzen dafür, aber jetzt wirklich das gleiche Zitat zu bringen, genau wie Gandalf später, es mag am Geschmackssache sein. Aber
wobei ich es ja bei Gandalf noch sinnvoll finde, tatsächlich, weil es wahrscheinlich hätte den Hinweis darauf geben soll, dass er Gandalf ist, der halt dann einfach diesen Spruch so ein bisschen als Benchmark hat, keine Ahnung. Aber ich finde auch bei Galadriel, es ist eine völlig andere Situation, eine andere Szene. Und da eins zu eins denselben Wortlaut zu benutzen, macht für mich da auch keinen Sinn. Da hätte ich auch gesagt, mach doch lieber was Ähnliches. Aber ich wollte auch noch mal sagen, Thema jetzt mit den Menschenkönigen und so, das ist ja wieder genau meine Hoffnung für Staffel 2, dass es jetzt halt alles ein bisschen größer wird. Dass jetzt halt nicht nur noch die Südlande sind, sondern jetzt halt wirklich diese Welt aufgemacht wird. Und dann kann diese ganze, also es könnte jetzt richtig episch werden. Das ist halt meine Hoffnung. Ich werde vielleicht enttäuscht, wahrscheinlich. Ja. Aber meine Hoffnung ist da, weil es kann an sich funktionieren.
Das ist richtig. Staffel 1 hätte an sich auch funktionieren können. Oder besser funktionieren können, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde, es passt, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Idee statt Umsetzung, Fragezeichen statt Gänsehaut. Das sind so wirklich diese Punkte, die diese ganze Staffel, finde ich, relativ gut zusammenfassen.
Ich fände es cool, wenn wir ganz kurz mal überlegen würden, noch, was wir anders gemacht hätten, um das vielleicht ein bisschen kohärenter zu machen. Weil ich habe nämlich drüber nachgedacht, was wäre denn, wenn Halbrand oder wenn Galadriel und Halbrand sich in Númenor getroffen hätten und Halbrand schon in Númenor da gewesen wäre und da die Politik irgendwie beeinflusst hätte und sowas. Also, dass man schon das Gefühl hat, okay, da ist jemand, da ist ein Player. Also, da ist jemand, der irgendwie eine Agenda hat oder sowas. Und dass die dann, und er versucht Galadriel zu unterstützen, weil er sagt, ja, lass uns nach Mittelerde fahren und da das und das machen. Das hätte schon so viel mehr Sinn ergeben, als statt, dass er die irgendwie auf einem Floß da trifft. Und, na, keine Ahnung.
Ja, aber das hätte das ich cooler schon gefunden. Gebe ich dir recht.
Finde ich auch. Ich meine, es bleibt trotzdem das Problem, dass er ja irgendwie selber dabei mithilft, eine Armee auszuheben gegen seine Armee, die sich aufbaut. Also es ist trotzdem irgendwie schwierig. Aber ich hätte es auch viel besser gefunden, wenn die sich in Númenor getroffen hätten.
Oh Mann.
Also. Keine Ahnung, irgendwie auch einfach. Ach nee, komm.
Nee, ja. Ja, aber auch wenn er halt aktiv daran gearbeitet hätte, das Vertrauen zu erarbeiten, dann hätte das für mich Sinn ergeben, weißt du? Wenn er gesagt hätte, okay, hier, ich bin euer, ich helfe euch und so weiter, ich habe hier. Es ist nicht auch so, dass dass Sauron eigentlich auch so ein Geschenkegeber ist und dass dass die Leute so austrickst, indem er denen Geschenke gibt. Genau. Und wenn er Númenor so sagt, so hier, ich habe hier was, was euch hilft und so weiter, und dann vielleicht auch zu den Elben geht später und sagt so, ja, ihr habt da Probleme, aber ich habe hier auch etwas, was euch helfen kann, das Mithril zu bearbeiten und so weiter. Guck mal, mein besonderer Hammer hier oder so, oder guck mal hier meine Schmiede oder mein Glutofen, den ich hier habe, der hilft dabei. Dass er so ein Player wäre, der alles so, und man, klar wäre das dann wahrscheinlich ein bisschen offensichtlicher für Leute, die sich mit der Backstory ein bisschen auskennen, dass das wahrscheinlich Sauron ist, aber es wäre doch für Leute, die keine Ahnung haben davon, trotzdem interessanter. Und jetzt fühlt es sich so random an.
Das ist ein bisschen erzwungener Twist einfach am Ende. Ja. Der hätte man ja nicht unbedingt gebraucht. Dieses Miträtseln war spannend, aber wenn man, sag ich mal, so viel dann dafür fallen ist, dafür, dass dieser Twist einfach nur da ist, ja, ist schwierig. Aber er ist ja auch bei den Elben und gibt ja, sag ich mal, diesen Tipp zum Schmieden. Und dann fragt er ja, was willst du dafür oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Und dann sagt er, das ist ein Geschenk. Also das war dann auch beispielsweise so ein Ding. Ja. Ja, also, fassen wir zusammen. Kann man gucken, Hat definitiv nicht die Herr-der-Ringe-Vibes. Hat einige leider, einige Schwachpunkte. Aber insgesamt Unterhaltung. Ich finde das, was Marcel gesagt hat, wenn man sich ein bisschen davon löst, auch pures Herr-der-Ringe zu erwarten, dann ist es unterhaltend. Das schafft es, finde ich.
Ja, es kriegt einen halt trotzdem leider immer wieder raus. Aber es gibt schon eben diese Momente, die jetzt, ich sag mal, cineastisch einfach gut gemacht sind. Manchmal sind die halt zu random, sodass man sie nicht genießen kann, aber ja. Aber wie gesagt, für mich ist eigentlich so, dass für mich ist an erster Stelle die Hoffnung auf Staffel 2, weil ich das Potenzial sehe. Und ich einfach hoffe, was du auch, glaube ich, vorhin schon mal meintest, Tobi, dass sie sich einfach, oder ihr beide, dass sie sich die Kritik vielleicht auch zu Herzen nehmen und sagen, okay, eigentlich die Leute mögen den Look, ja, aber die Leute haben einfach ein Problem mit der Charakterentwicklung und dass sie da einfach mehr Fokus drauf gelegt haben. Aber dadurch, dass sie jetzt schon drehen, seit, ich glaube, anderthalb Wochen oder so, ich glaube, Drehstart war irgendwie Anfang Oktober, weiß ich nicht, inwiefern sie darauf eingegangen sind. Weil,
stimmt. Ja. Das ist ein Punkt,
ja. Ja.
Ich finde, am meisten schmerzt es mich eigentlich auch zu sehen, wie es zum Teil funktioniert. Weil da finde ich es dann richtig geil und dann schmerzt es mich umso mehr, dass der Rest einfach nicht funktioniert. Einfach dieses gefühlt verschenkte Potenzial. Also ich weiß auch noch nicht, zum Beispiel, wenn jetzt in 2 Jahren, sagen wir einfach mal grob, Staffel 2 rauskommen wird. Ich weiß nicht, ob ich, wie ich es definitiv bei House of the Dragon machen werde, mir Staffel 1 überhaupt nochmal komplett vorher geben werde. Und das ist eigentlich für mich so ein gutes Kennzeichen dafür, dass ich irgendwas geil finde. Ach komm, guck mal die Staffel von vorher nochmal schnell.
Ich befürchte, dass du, wenn du jetzt die erste Staffel nochmal guckst, fragst du dich die ganze Zeit, das macht doch alles keinen Sinn mit Talbahn. Also
mag sein.
Vielleicht, auch wenn man nochmal guckt, vielleicht denkt man so, ach, das ist ja genial.
Vielleicht, aber es würde mich wundern. Es gibt halt diese Augenblicke mit Ada und so, mit dem, ne, erkennst du mich nicht wieder. Es gibt halt diese Indizienmomente, aber ganz viel anderes drumherum.
Ja, von Ada erhoffe ich mir auch mehr, weil, also noch, dass man mehr sieht, weil das finde ich auch wieder eine sehr interessant eingeführte Storyline und ein cooler Charakter.
Das stimmt.
Da schauen wir mal. So, uns wird unfassbar interessieren, was ihr insgesamt von der ganzen Staffel, von den letzten Folgen, von diesen ganzen angesprochenen Punkten so denkt, weil ich glaube, es gibt auch viele sehr positive Meinungen zur Serie. Also es gibt, glaube ich, ist eine sehr zwiegespaltene Sache. Haut's in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, rappen wir das hier ab, oder?
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.